damit ins Inland, genauer aufs Berliner Messegelände. Die 51. internationale Funkausstellung wird in wenigen Tagen am 2. September eröffnet. Natürlich will man wieder interessanter, größer und erfolgreicher sein, wie mir IFA-Direktor Jens Heidecker bestätigte.
Ja, wir staunen manchmal auch, dass es sich noch steigern ließ, weil wir hatten ja bereits in den Vorjahren immer wieder Rekorde erreicht. Wir dachten auch, eigentlich geht's gar nicht mehr. Eigentlich haben wir das Messegelände ausgefüllt, eigentlich ist kein Platz mehr. Wir wollen natürlich auch immer gerne neue Aussteller haben, weil in dem einen oder anderen Bereich gibt es halt Unternehmen, die uns sehr interessieren, die in den Markt neu einsteigen. Die IT-Industrie, die Telekommunikationsindustrie ist ja sehr stark auf den Konsumenten neu zugegangen in den letzten Jahren. Das hat sich ja verändert. Und die möchten wir natürlich auch immer weiter in die IFA einbinden. Und dann müssen wir halt Platz schaffen. Und das haben wir bisher immer wieder fertig bekommen.
Sie haben eine Halle X19. Was wird darin präsentiert werden?
Die Halle X19 ist speziell für den Fotobereich, also Kamerahersteller, die abwechselnd die IFA und die Fotokina jeweils besuchen. Das heißt, dieses Jahr ist ja in Köln keine Spezialfotomesse, dann sind sie auf der IFA vertreten, insbesondere in dieser Halle im Sommergarten.
Für Privatbesucher, was empfehlen Sie als erstes? Was sollte man unbedingt gesehen haben? Weil die Messe ist ja doch sehr groß und wenn man sich nur ein Tagesticket holt, dann möglicherweise will man effizient vorgehen. Welche Route würden Sie vorschlagen?
Wenn Sie als Familie eine IFA besuchen, würde ich immer vorschlagen, am Südeingang, da kommt man am bequemsten an, dann direkt sich in die Elektrohausgeräte, in die Kaffeehallen, in die Kochhallen zu begeben, da die neuesten Geräte zu erkunden, gemeinsam in der Familie. Und dann kann man sich auch vielleicht ein bisschen aufsplitten, dass der eine eher Richtung iPhone, Apple-Anwendung, Richtung IT geht. Der andere wird sich für die Fernseher, gerade für 3D-Fernseher, sicher sehr stark interessieren. Und der dritte, das ist meine persönliche Empfehlung immer, ich würde auch unbedingt in den HiFi-Hallen mal vorbeigehen. Da kann man mal hören, wie wirklich gute Musik klingen kann. Das hat man leider immer noch viel zu wenig zu Hause.
Es gibt ja immer die teuerste Stereoanlage der Welt, habe ich mal gesehen früher. Was präsentieren Sie jetzt dort? Was ist im HiFi-Bereich überhaupt noch gewünscht? Weil man hat ja den Eindruck, mit der Entwicklung zur MP3 sind die Konsumenten eher darauf aus, möglichst kompaktere, kleine Geräte überall zu haben, um ihre Musik zu hören.
Ja, der Begriff HiFi ist ja gerade im MP3-Bereich nicht ganz unumstritten. Wir stellen aber im Markt zwei parallele Trends fest und das freut uns besonders. Der eine ist, dass MP3-Musik mit besseren, hochqualitativeren Lautsprechern ausgestattet wird. Da gibt es sehr große Qualitätssprünge, dank elektronischer Verarbeitung logischerweise. Interessant hier auch sind die Multi-Room-Konzepte, also dass man Lautsprecher im Haus in verschiedenen Räumen aufstellt und von einer Quelle, ob das das iPad, das iPhone oder eben ein Nicht-L-Produkt ist, von da aus bedienen kann. Und auf der anderen Seite gleichzeitig gibt es eine wachsende Nachfrage nach vielleicht eher traditionellen, hochwertigen HiFi-Lösungen, klassische große Lautsprecher, um wirklich die Feinheiten der Musik zu genießen, aber auch ein Stück weit das Raumdesign, glaube ich, wiederherzustellen.
Da sind wir beim Stichwort Hören ja schon fast richtig. Es gab mal Zeiten, da ist auf der IFA so der Stand des Digitalradios sehr klein gewesen, fast verschämt irgendwo, weil dieser Standard groß gestartet mal bei einer internationalen Funkausstellung mit DAB ja doch sich sehr schwer am Markt durchgesetzt hat. Nun gibt es eine neue Offensive seit 1. August, DAB Plus. Wird man das bei Ihnen und wie dann auch hier finden?
Es ist ein sehr wichtiger Trend auf der IFA. Sie werden es jetzt bei fast allen Herstellern finden können, Geräte, die DAB-Radio zugänglich machen. In den früheren IFAs hat man probiert, Sie haben recht, DAB zu promoten. Was aber passierte war, dass das klassische Radio war halt ein Gerät, das nun nicht unbedingt sexy im Haushalt war. Und gleichzeitig aber die Automobilhersteller ihre eigenen Geräte und nicht den DAB-Standard bevorzugten, sodass es keinen Marktzugang für DAB wirklich beim Hörer gab. Heute ist die Situation anders. Durch MP3, durch internetbasierte Musiklösungen im Haushalt ist der Zugang zu Webradio, zu digitalem Radio viel leichter geworden und dann neu aufzusetzen und die Geräte dann auch noch mit DAB auszustatten, ist wiederum relativ leicht, sodass die Chance, dass sie DAB im Haushalt empfangen können, jetzt wesentlich größer wird. Technisch läuft es jetzt auch wieder, mehr Programme sind jetzt auch dabei und auf der IFA werden sie vom Ohrenradio, das DAB unterstützt, bis hin zum hochwertigen Gerät, alles in allen Gerätekategorien DAB-Receiver sehen.
Bevor wir gleich zum Thema Fernsehen noch kommen, ein Segment ist neu auf der IFA, also zumindest in der Konzentration, so habe ich das wahrgenommen. Hörbehinderte spielen eine stärkere Rolle als vorher. Warum?
Ja, zum einen gibt es technische Gründe, werde ich gleich sagen, aber zum anderen, ich kenne es aus meiner eigenen Familie, Hörbehinderungen sieht man den Menschen nicht an und viele wissen gar nicht, wie viele hörbehinderte Menschen es gibt. In Deutschland allein heißt es, gibt es 2 Millionen hörbehinderte Menschen. Und wiederum durch die Digitalisierung sind die Hörgeräte jetzt natürlich in einer ganz anderen Qualität verfügbar. Man sieht sie kaum noch, sie sind klein, sie sind tragbar. Aber viel spannender ist ja, warum ich als hörbehinderter Mensch, wenn ich ein Handy nutze, ein Anruf kommt, warum muss ich den Lautsprecher des Handys an das Hörgerät halten heutzutage im Zeitalter der Wireless-Vernetzung? Das ist der nächste Schritt, der kommen wird. Nicht nur, dass wir Hightech jetzt schon im Ohr haben, dass es den hörbehinderten Menschen auf ganz neue Art wieder Hörraum gibt, sondern dass wir auch vernetzen können mit dem Fernseher, mit dem Handy, mit anderen Musiklösungen dann vielleicht sogar im direktesten Sinn, ohne dass die Umwelt dann noch zusätzlich belästigt wird.
Ja, was im Theater, im ganz normalen Veranstaltungssaal ja schon gang und gäbe ist, durch Induktionsspulen Hörbehinderte Anteil nehmen zu lassen, kommt jetzt also offenbar auch in andere Bereiche, wenn ich Sie richtig verstanden habe?
Kommt in andere Bereiche, aber vor allem ist ja die Frage, wie erreicht die Botschaft den Konsumenten, dass sowas gibt? Bisher ist das ja eher ein Vertrieb im medizinischen Bereich, über den Hörgerätehersteller gibt es Studios sicher, es gibt den Arzt. Aber dass der Konsument überhaupt weiß, was alles möglich ist. Und technisch ist so viel jetzt möglich geworden, das ist neu. Und die Hörgeräteindustrie öffnet sich jetzt wirklich gegenüber der Consumer Electronics Industrie und weiß, dass sie in diesem Umfeld eine große Zukunft haben wird.
Magnet bei jeder IFA ist natürlich, jetzt kommen wir zum Thema Fernsehen oder das, was man visuelle Darstellung nennt, denn die Trends, die jetzt gesetzt wurden in den letzten Jahren mit dem 3D-Fernsehen, lassen sich möglicherweise weiter fortführen, also brillenloses Fernsehen, es gab immer mal wieder Studien dafür, auch hier auf der IFA, ist denn da jetzt tatsächlich ein neuer Trend zum Brillenlosen oder will man erstmal von Seiten der Industrie die, ich sag mal, Konsumenten dran gewöhnen, Brillen zu tragen? Weil es ist ja auch eine Frage, inwieweit man Investitionskosten wieder reinholen will.
Nein, das ist, kann ich Sie beruhigen, es ist keine Frage der Investitionskosten, es ist keine wirtschaftliche Erwägung dahinter, sondern es ist wirklich eine technologische Frage im Moment nach wie vor. Das Gute ist zum einen, mit Brillen ist heutzutage ein extrem hochqualitativer 3D-Fernsehgenuss möglich. Die Brillen werden leichter, einfacher, es gibt einen gemeinsamen Standard, das heißt, es ist alles zukunftssicher. Das funktioniert. Das kann man auch wirklich mit nach Hause nehmen. Die Brillen kosten ein bisschen mehr, ganz klar. Aber man hat auch einen ganz anderen TV-Genuss zu Hause. Und man sieht ja an den Marktzahlen im Moment, dass sich 3D durchsetzt. Wird gern von einigen immer etwas schlecht geredet, aber allein in diesem Jahr versechsfacht die Zahl der verkauften Geräte mit 3D-Ausstattung. 3D ohne Brille wird jetzt im Moment technologisch gerade eingeführt. 3D ohne Brille hat natürlich wirklich den grandiosen Vorteil, keine Brille zu haben.
Aber das Bild ist immer noch schlechter oder gewöhnungsbedürftiger.
Aber, ne? Ist das wirklich Schwierige an der ganzen Stelle. Es wird im Prinzip über eine Folie mit kleinen Prismen hinter der Fernsehscheibe erzeugt. Das heißt, sobald Sie den Kopf bewegen, verändert sich Ihr Bild auf dem Fernseher. Und jetzt überlegen Sie mal, wie oft Sie im Wohnzimmer sitzen beim Filmgenuss und den Kopf bewegen. Ob Sie mit jemandem sprechen, ob Sie bequemer sitzen wollen oder zum Beispiel irgendwas zu sich nehmen wollen. Das heißt, es ist eine unnatürliche Sitzhaltung, die es noch sehr schwer macht. Das funktioniert wahrscheinlich zuerst, das ist meine persönliche Vermutung, am Laptop. Da sitzt man relativ gerade davor, relativ steif und da schaut man mal kleinere Geschichten auch an und dann behindert es nicht. Aber rein technologisch wird man erst in einigen Jahren so weit sein, dass die Prismen so klein sind, dass der Wechsel der Position beim Zuschauen nicht mehr ganz ins Gewicht fällt, aber eben, dass dann auch noch die Auflösung stimmt. Mittlerweile sind wir bei diesen ganz großen TV-Geräten natürlich daran gewöhnt, dass wir schärfstes Bild haben, egal wie groß das TV-Gerät ist. Mit diesen Prismen hinter der Mattscheibe würde das gar nicht mehr funktionieren und wir würden wieder in die alte analoge, schlechtere Bildqualität zurückfallen. Das will niemand, erst recht nicht die Industrie.
Zum Schluss vielleicht noch einen unmittelbaren Blick in die Zukunft, den Sie in der Halle 11.1, glaube ich, vereinigen, TechWatch. Mhm. Wohin geht Ihre Beobachtung in die Zukunft?
Wirklich eine spannende Frage. Es gibt eine schöne Analogie. 1999 wurde im TechWatch, damals auf der IFA, MP3 das erste Mal vorgestellt vom Fraunhofer-Institut. Wir haben uns das alle angeschaut und keiner hat auch nur im Ansatz die Idee oder Ahnung gehabt, behaupte ich, auch wenn es heute natürlich viele Menschen gibt, die Gegensätzliches sagen werden, dass dies die Musikindustrie, den Musikgenuss, die gesamte Musiklandschaft revolutionieren wird innerhalb kürzester Zeit. Das heißt, ich weiß es nicht wirklich, was im Moment da an wirklich neuen Technologien kommt, die alles revolutionieren werden. Aber natürlich gibt es umfangreiche Forschungsergebnisse, Entwicklungsergebnisse, die vorgestellt werden, die in wenigen Jahren marktreif sein werden. Es geht sicherlich insbesondere um internetbasierte Lösungen für Fernsehen, für Radio, die Zusammenführung von Medien. Wie tauscht man sich auch gegenseitig über Programm aus während des Programms? Das wird eine ganz wichtige Frage werden. Es gibt heute Lösungen, die vorgestellt werden, aber die meisten davon sind, glaube ich, noch nicht ganz praktikabel. Aber auch, wie nutzt man jetzt einfach das TV-Gerät zum Beispiel statt des Telefons, um mit seinen Verwandten auf einem anderen Kontinent zu sprechen? Das klingt alles, als wäre es schon da, ist aber in der Realität noch Zukunftsmusik, weil da gibt es noch bestimmte Entwicklungen, die erstmal notwendig sind, um Voraussetzungen wie die technische Übertragung zu schaffen, wie eine Komprimierung von Videobildern, die dafür eine ganz andere Stufe erreichen müssen, um mit Oma in Amerika Fernseh zu telefonieren.
Spielt die Entwicklung des Autos in Verbindung mit dem Internet bei Ihnen eine Rolle?
Ja, wir haben erstmalig auch wirklich Automobilhersteller auf der IFA. Haben ja auch lange überlegt, wollen wir sie reinlassen? Und haben dann gesagt, ja, das passt. Zum einen, weil die Medienzentrale im Auto immer wichtiger wird, nicht nur als Kaufkriterium für das Auto, sondern auch, um das Auto auf den Straßen entsprechend zu vernetzen. Und es gibt eben, und das ist auch erfreulich bei den Herstellern, den Trend, dass man nicht mehr das fest eingebaute Medienset alleine nutzen muss. Das hat eine Entwicklungszeit von 3-4 Jahren und in unserer Unterhaltungselektronik, unserer Kommunikationsindustrie sind 3 Jahre ein Quantensprung, sondern dass man hier wirklich neueste Geräte auch dann einsetzen kann, neueste Technologien verbinden kann. Und das wird hier insbesondere ein Automobilhersteller Ford vorstellen, der von der ganz anderen Seite kommt, wie man E-Mail im Auto wirklich vernünftig machen kann, wie man vernünftig das Auto in die intelligenten Verkehrssteuerungssysteme einbindet, bis hin zum Einparken. Das zeigt die Industrie hier. Und nicht zuletzt, beim Auto sind 30% des Wertes eines Autos elektronische Bauteile. Und allein das zeigt die Bedeutung von Elektronik für das Auto.
Letzte Frage, wie lange geht noch der Vorverkauf für 11 Euro?
Da muss ich beeilen. Bis zum Donnerstag vor der IFA 18 Uhr, also bis zum 1. September, kann man sich noch die Tickets zum günstigeren, deutlich günstigeren Vorverkaufspreis sichern. Nicht nur als einzelner Besucher, sondern wenn man zum Beispiel als Schulklasse auf eine IFA gehen will, gibt es bis zum Donnerstag 18 Uhr ein Ticket von 35 Euro für die gesamte Schulklasse.
IFA-Direktor Jens Heitecker.